Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine Folge zum Thema Beziehung zu Gott. Das ist nur menschliche Psychologie. Und als ich zum ersten Mal mit dem lebendigen Glauben in Kontakt kam, da war für mich ganz überraschend und neu, dass im Zentrum dieses Glaubens eben nicht Liturgie und Sakramente stehen, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und ich habe dann einer guten Freundin, sie ist Atheistin, davon erzählt und die hat gesagt, ja, persönliche Beziehung zu Gott, das ist doch nur menschliche Psychologie. Also die Idee ist, dass das alles nur eingebildet, das findet alles nur im menschlichen Kopf statt. Und im Grunde genommen gibt es keinen Gott, es gibt keinen Jesus, es gibt vielleicht eine historische Figur Jesus, aber der war natürlich nicht Gottes Sohn, sondern einfach nur irgendein Prediger. Es gibt keinen Heiligen Geist und die Bibel ist von Menschen geschrieben. Und ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, was eigentlich die Aussage, alles ist nur menschliche Psychologie, bedeutet und wie man als gläubiger Mensch oder aus dem Glauben heraus auf diese Behauptung reagieren kann. Kann man sie widerlegen und wenn ja, wie? Wenn der Ton übrigens anders ist als sonst, liegt daran, dass wir gerade umgestiegen sind. Wenn du vielleicht den Frugales Glück Podcast kennst, wo ich über Minimalismus spreche, dann weißt du vielleicht, dass ich bisher immer auf dem Boden geschlafen habe, in einem sogenannten Bodenbett. Da liegt einfach nur so ein etwas dickeres Oberbett auf dem Teppich und darüber dann ein Bettlaken. Und das wurde uns jetzt zunehmend unbequem nach einem Jahr oder so. Ich schlafe schon länger auf dem Boden, aber mit meinem Mann zusammen haben wir auch in dieser Konstruktion geschlafen und deswegen haben wir uns jetzt, es sind auch gerade Osterferien, meine Tochter ist in Deutschland bei ihrer Oma und deswegen habe ich, normalerweise nehme ich in ihrem Hochbett auf, also unter ihrem Hochbett und jetzt fehlt hier oben die Matratze und mir ist es gerade erst aufgefallen, als ich angefangen habe aufzunehmen, dass es so komisch hallt und ja, das liegt daran, dass hier die Matratze über mir nicht da ist, also entschuldige das, in der nächsten Woche ist sie wieder da, dann haben wir uns hoffentlich eigene Matratzen gekauft. Ja, also wie ist das mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben? Von außen sieht das ja wirklich so aus, als sei alles Einbildung und Psychologie. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass Menschen das denken. Aber das Problem ist eben, dass es von innen komplett anders ist. Und das ist eben gerade das Schwierige, jemandem, der etwas überhaupt nicht kennt, von dem zu erzählen, was er eben überhaupt nicht kennt. Also wo kann man da anknüpfen? Wie kann man dem das begreiflich machen? Das ist ungefähr so, als würde man einem Blinden versuchen zu erklären, wie Farben aussehen, wie gelb aussieht, wie rot aussieht, wie blau aussieht. Wie soll man dem das begreiflich machen? Und interessanterweise steht auch genau das schon in der Bibel. Paulus schreibt im 1. Korinther 2, 11 bis 16, wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir auch nicht mit Worten, wie menschliche Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie lehrt, indem wir geistliche Dinge für geistliche Menschen deuten. Der irdisch gesinnte Mensch aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte Mensch aber urteilt über alles, ihn selbst vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn, wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi. Also das Kernproblem ist, dass die Erkenntnis Gottes an den Geist Gottes gebunden ist. Und den hat man eben erst, wenn man an Gott glaubt. Das macht es eben so schwierig, Ungläubigen davon zu erzählen. Und ohne diesen Geist bleibt eben die Botschaft unzugänglich oder wirkt irrational oder sogar dumm. Im 1. Korinther 1, 18 schreibt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Also ja, für Menschen, die nicht glauben, wirkt es total dumm und absurd. Jetzt könnte man ja fragen, wie ich auch auf Reddit mal gelesen habe, da hat jemand über Theologie geschrieben, dass es eine Zirkelschlusswissenschaft ist. Also ist dieser ganze Glaube nicht so eine Art selbstinduzierte Gehirnwäsche? Ich habe darüber schon einmal gesprochen und zwar ganz am Anfang sehe ich gerade in Folge 13 Zweifel am Glauben, meinen Weg durch 4 Glaubenskrisen. Da war die letzte Glaubenskrise diese Idee, dass man sich einfach selbst da hinein Gehirn wäscht sozusagen in den Glauben. Und ja, vielleicht wäre es auch eine selbstinduzierte Gehirnwäsche, wenn nicht aber der Geist Gottes doch real wäre. Und das wird eben von vielen gespürt in dem Moment der Bekehrung, in dem Moment, wo sie sich bekehren, wo sie ihr Leben an Jesus geben. Und ich habe das ja auch so erlebt, ich habe das schon öfters erzählt, aber ich bin nicht die Einzige, sondern eigentlich alle neugeborenen Christen haben so einen Moment, wo sich dann wirklich real etwas verändert hat. Und zwar von außen, nicht von innen heraus. Und das spüren die Menschen ganz deutlich. Und das geschieht eben durch Gott und nicht durch mich selbst, weil ich bin Sünder. Wie kann Ordnung und etwas Gutes durch mich kommen, wenn es doch vorher nicht gekommen sind? Aber ich stoppe das an dieser Stelle, weil da sind wir schon in der christlichen Terminologie und Weltsicht. Aber ja, wenn du Skeptiker oder Atheist oder Agnostiker bist, dann wird dich diese Weltsicht natürlich kaum überzeugen, weil du von vornherein sagst, nee, ich stimme gar nicht zu. Wieso bin ich Sünder? Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch. Also fangen wir nochmal weiter vorne an. Gottes Beziehung ist nur menschliche Psychologie. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Und ich wollte eigentlich erst ganz simpel schreiben, ja, Trost, Hoffnung, Liebe, auch vielleicht Ordnung, Weisung, Orientierung im Leben. Und ich habe dann ChatGPT nach weiteren Punkten gefragt und ich habe ihn wie immer darum gebeten, knapp zu antworten, damit er mir nicht ganze Romane aufschreibt. Und er hat mir dann aber einen ganzen Blumenstrauß an Deutungsmodellen gegeben, die eben diese persönliche Beziehung zu Gott psychologisch umdeuten. Also sagen, ja, das ist nur innere menschliche Psychologie, diese Beziehung zu Gott. Das ist gar nichts, was außerhalb des Menschen existiert. Und welche Deutungsmodelle das sind, das ist im Einzelnen gar nicht so wichtig, sondern die haben alle eine gemeinsame Basis und das ist wohl das Entscheidende. Nämlich wird da gesagt, und ich zitiere mal von Chetty, was er da gesagt hat, die persönliche Beziehung zu Jesus ist phänomenologisch echt, aber ontologisch nicht relational, also es gibt kein reales Gegenüber, sondern vollständig erklärbar durch interne Prozesse, Bindung, Kognition, Emotion, soziale Prägung. Also das, was man erfährt, phänomenologisch ist das real. Ich erfahre wirklich eine Antwort zum Beispiel auf meine Gebete, aber es ist ontologisch, also im Sein, nicht real. Es gibt keinen wirklichen Jesus, der mit mir spricht. Und er führte diese vier Aspekte auf und das möchte ich mal kurz darauf eingehen, was damit jeweils gemeint ist. Also Bindung, Kognition, Emotion und soziale Prägung. Mit Bindung ist gemeint, dass Menschen, die glauben, eine innere Sicherheit erleben, also sowas wie ich bin nicht allein und diese Sicherheit an Jesus binden. Und das entsteht, weil Menschen ganz natürlicherweise ein Bedürfnis nach Nähe haben, nach Sicherheit haben und sich dann eben ein Gegenüber vorstellen, das sie beschützt und liebt. Kognition, damit sind Gedanken gemeint, Eindrücke oder Impulse, die als Kommunikation mit Jesus verstanden werden. Und das entsteht, ja, indem Menschen ihre Gedanken ordnen, deuten und ihnen dann eine Stimme gibt, die er dann als Antwort von Jesus versteht. Also es ist eigentlich nur was Inneres, aber es wird als etwas Äußeres von Jesus Kommendes gedeutet. Dann Emotionen, das sind Gefühle wie Trost, Frieden, Freude oder auch Schuld und Erleichterung, die auftreten und die werden dann mit Jesus verknüpft. Also Jesus tröstet mich, er vergibt mir und so weiter. Und die soziale Prägung, das ist relativ eindeutig, die entsteht eben, indem Menschen von klein auf lernen, wie man über Jesus denkt, spricht und dass man überhaupt diese Beziehung hat und wie man diese zu erleben hat. Also in Quintessenz werden hier Ursache und Wirkung verwechselt. Das ist eigentlich alles nur Konstruktion. Das ist alles immanent, also vom Menschen kommend und nicht transzendent von Gott herkommend. Und in dieser Logik, wenn man der weiter folgt, dann ist es eben so, dass die Bibel genau diese ganze Deutung, diese umgedrehte Deutung pusht, indem sie ja genau diese Sachen sagt, zum Beispiel der letzte Satz im Matthäus-Evangelium, ich werde immer bei euch sein, ja, der steht da eben drin, damit Menschen Trost und Nähegefühle als die Nähe Jesu deuten. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass Jesus wirklich da ist. Also das ist alles in der Logik der nichtgläubigen Menschen. Wie kann man dieser Argumentation jetzt begegnen? Christen sagen ja dann gerne, ja, die Beweislast liegt nicht bei uns, beweise du doch, dass es Gott nicht gibt. Also sie drehen einfach die Beweislast um. Und in unserem Fall könnten wir dann sagen, ja, beweise doch, dass der Trost und die Freiheit, die wir empfinden, dass sie nicht von Gott kommen. Das kann man natürlich machen, mir scheint, aber das hilft überhaupt nichts, weil da steht Aussage gegen Aussage. Und ich möchte stattdessen auf andere Aspekte eingehen. Ich habe mal 5 zusammengesucht, die mir so eingefallen sind, die widerlegen sollen, dass die Beziehung zu Jesus nur eine menschliche Psychologie ist, nur etwas Inneres, was wir uns einbilden. Und mein erster Punkt ist, dass ein Leben in Beziehung mit Jesus ein geordnetes Leben ist. Ich habe das ja schon öfters erzählt. Mein Leben war ziemlich chaotisch und absolut ohne Halt, bevor ich es an Jesus gegeben habe. Und seitdem ich es unter seiner Weisung führe, ist es geordnet, reich und von seinem Licht erfüllt. Reich, damit meine ich nicht reich an Geld, sondern erfüllt mit Frieden, mit Freiheit, mit Freude. Ich habe das schon in einigen Episoden erzählt, zum Beispiel die 3 Episoden zum Thema 9 Dinge, die anders sind, seitdem ich Christin bin. Hör die doch gerne nochmal an, wenn du die nicht kennst. Ja, und wenn ich mir die Leben von Nichtgläubigen anschaue, dann sehe ich etwas anderes. Dann sehe ich häufig Unfrieden, so ein rastloses Suchen und auch Selbstsucht. Und wenn sich das von oben herab anhört, dann tut mir das leid, das ist gar nicht so gemeint, weil ich war genauso. Und wenn ich jetzt anders bin, dann habe ich das nicht mir zu verdanken, sondern ganz allein Jesus zu verdanken. Und ich möchte mal 3 Beispiele geben, was ich meine mit dem Leben von Nichtgläubigen, das anders aussieht als das von Gläubigen. Zum Beispiel sehe ich das oft in Ehen und Beziehungen, die eben nicht von der Liebe Gottes getragen sind, die nicht Gott als Zentrum haben. Ja, die drehen sich dann oft einfach um die Selbstbezogenheit der einzelnen Partner herum. Oder Singles, die ja gar keine Beziehung eingehen, warum auch immer, und die einerseits zu einer Selbstüberschätzung neigen und auch zu Stolz und Hochmut, aber andererseits auch ein geringes Selbstvertrauen haben und sich selbst nicht lieben können und dann viel so lesen über Selbstliebe und man muss sich doch selbst toll finden und so weiter. Vielleicht, weil sie selber nicht richtig geliebt worden sind. Wer hat schon perfekte Eltern? Niemand. Oder vielleicht hatten sie irgendwelche narzisstischen Partner und so weiter. Oft wirkt sich das ja auch auf den Arbeitsplatz aus, dann sind da viele Menschen irgendwie narzisstisch oder lassen sich unterbuttern oder wie auch immer oder nehmen ganz viele Aufgaben an, die eigentlich gar nicht zu ihrem Aufgabenbereich gehören und lassen sich richtig ausnutzen und brennen dann aus und so weiter. Also dieses ganze Thema, und das führt dann auch oft dazu, dass viele Beziehungen dann nicht richtig klappen oder nicht lange halten oder eben einfach nur so weitergeschleppt werden, aber eigentlich schon mehr oder weniger tot sind. Und dann auch Menschen, die, davon sind wir, glaube ich, alle reichlich umgeben, die versuchen, ihre innere Leere zu kompensieren, mit Konsum zum Beispiel, indem sie sich betäuben, mit Essen, mit Drogen, mit Alkohol, womit auch immer, mit Spielen, also Dopamin dann auch versuchen reinzubekommen. Wir haben gegenüber zum Beispiel einen Nachbarn, als wir eingezogen sind, hat der abends noch immer Geige gespielt, aber mittlerweile sitzt er einfach nur vor seinen beiden Monitoren und spielt irgendwelche, keine Ahnung, Computerspiele bis tief in die Nacht. Und alles, was wir noch sehen, außer dass er spielt, ist, dass er sich mit seiner Freundin streitet, weil die wahrscheinlich keine Lust mehr darauf hat, dass ihr Freund die ganze Zeit Computerspiele spielt, wie verrückt. Ja, und Geige spielt er auch nicht mehr. Und das passiert eben auch mit klugen, erwachsenen Menschen, die es eigentlich anders wissen müssten. Umso schlimmer übrigens, dass wir dann auch unsere Kinder vor solche Konsolen setzen und so weiter. Aber gut, das gehört eigentlich nicht zum Thema. Also innere Leere versuchen zu kompensieren oder was zum Beispiel in der LGBTQ-Bewegung ganz stark ist, ist dieses, ja, ich bin stolz darauf, wie ich bin oder wie ich mich dann auch entschieden habe zu sein. Wenn ich jetzt denke, ich bin ein Mann und keine Frau mehr, dann bin ich stolz darauf, dass ich dann Mann bin und keine Frau. Also ja, diese Kompensationsversuche, die eigentlich diese innere Leere überdecken sollen. Und um das noch etwas konkreter zu machen, möchte ich dir hier nochmal für diese 3 Beispiele, 3 konkrete Beispiele nennen. Ich habe Bekannte, die sind seit 25 Jahren verheiratet, aber sie haben, wie so viele, gerade Deutsche, haben getrennte Finanzen, sie haben getrennte Konten und es ist so, dass die Frau die Lebensmittel bezahlt, der Mann bezahlt die Versicherung für das Auto, für das Haus und so weiter. Und neulich gab es eine Situation, von der sie mir erzählt hat, sie war einkaufen und hat dann auch Kaffeebohnen für seine Kaffeemaschine mitgebracht und er wollte ihr dann das Geld für die Kaffeebohnen zurückgeben, weil sie eben den Kaffee aus der Maschine nicht trinkt. Das ist seine Kaffeemaschine und sie trinkt anderen Kaffee. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist nicht gerade das, was man unter einem Fleisch versteht, wenn es nach so langer Zeit immer noch so ein gewisses Misstrauen gibt, weil das habe ich von den beiden schon gehört, sowas wie, man weiß ja nie, was passiert, die andere Person könnte mich immer noch verlassen oder ich will nicht abhängig sein von einem Mann. Das hört man ja auch oft von Frauen, die auch schon lange in Beziehung sind, dass sie sich nicht abhängig machen wollen von ihrem Mann. Also da geht es dann eher um Abgrenzung, um Ausgleich oder so eine Art Buchhaltung in der Beziehung. Und im Gegensatz dazu, wenn jemand gläubig ist und wirklich Jesus nachfolgt, dann ist in der Ehe, die eben unter Gottes Weisung und unter Gottes Wille gestellt ist und wird, da stehen Prinzipien im Vordergrund wie Hingabe, Großzügigkeit oder Selbstverleugnung. Und dann ist eben auch das Ergebnis dementsprechend ganz anders. Das ist natürlich immer schwierig, das zu verallgemeinern. Ich will nicht damit sagen, dass es grundsätzlich irgendwie nicht christlich ist oder so, seine Finanzen zu trennen. Überhaupt nicht. Das muss man im Einzelfall natürlich anschauen. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht irgendwie urteilt. Aber ich wollte das hier nur benutzen als eine Illustration dafür, ja, wie eine Ehe unter Gottes Weisung aussieht und wie eine eben säkulare Ehe aussehen kann, wo dann eben so buchhalterische Prinzipien vorherrschen und wo man sich immer noch unabhängig fühlen will und dem anderen nicht wirklich vertraut. Oder ich habe eine Freundin, die lebt eigentlich mit ihrem Partner zusammen, aber sie haben schon seit Jahren keine echte Beziehung mehr, weil ihr Partner, das kommt ja auch öfters vor, sich nie wirklich von seiner Mutter gelöst hat und dann ist auch noch sein Vater gestorben und deswegen verbringt er die meiste Zeit eigentlich bei seiner Mutter und ist dann auch nie in der gemeinsamen Wohnung, sodass meine Freundin allein in der Wohnung ist, aber sich nicht trennt, weil sie eben diese schöne, große, billige Wohnung nicht verlieren will. Was es ja auch ganz oft gibt oder was in der Welt ganz normal ist, man ist ja auch schön dumm, wenn man das nicht macht, ist, dass man darauf schaut, was bringt mir das? Oder vor allem darauf schaut. Und ich habe eine gute Freundin hier in Antwerpen und die ist eine ja ziemlich große Atheistin. Sie kommt auch aus der Sowjetunion, da war das ja ganz normal, Atheist zu sein. Und in einer Phase in meinem Leben, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, wo ich sehr einsam war und irgendwie auch nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfangen sollte, da saß ich in ihrer Küche herum und wir haben so über dieses Thema gesprochen, dass ich irgendwie gerne eine Beziehung will und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, was kannst du denn eigentlich geben? Und das stach mir so wie ein Stachel ins Fleisch, weil mir da klar wurde, dass ich eigentlich vor allem bereit bin zu nehmen, aber eigentlich nicht so sehr bereit bin, etwas zu geben. Ich habe auch schon mal von meiner Freundin erzählt, die mich hier verlassen hat, meine also platonische Freundin, die dann auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, wegen der Kirche, wegen des Glaubens, ich weiß nicht genau, obwohl sie selber mitgekommen war. Und die war früher auf der Suche nach einem gut verdienenden Mann, der ihr alle möglichen Dinge kauft und sie so ein bisschen wie eine Prinzessin auf Händen trägt. Aber sie war nicht bereit, für ihn zu kochen und zu putzen. Also, ja, dann kann man sich auch fragen, was kann sie ihm denn geben dann im Gegenzug? Frauen können natürlich noch mehr geben, als zu kochen und zu putzen. Das ist so ein Beispiel. Aber ja, das ist eben eine sehr weltliche Haltung, dass man einfach nur auf seinen eigenen Vorteil schaut und sich das Beste rauspickt. Warum sollte man das auch nicht machen, wenn man nicht an Gott glaubt und Jesus nicht nachfolgt, dann hat man eigentlich auch keinen Grund, ein besonders altruistischer, freundlicher Mensch zu sein. Oder, das ist noch ein viertes Beispiel, ich habe noch eine andere Freundin, das klingt jetzt so, als hätte ich lauter komische Bekannte und Freunde eigentlich. Eine andere Freundin, die, das ist schon etwas länger her, da war sie schon verheiratet, hatte schon ein kleines Kind und dann fängt sie auf einmal eine Bodybuilder-Karriere tatsächlich an. Und da kann man sich ja auch fragen, warum auf einmal? Also woher kommt dieser übermäßige Fokus auf den eigenen Körper plötzlich? Diese Hardcore-Bodybuilder-Diät, dieses krasse Training, was sie dann machen musste. Also warum? Und auch das kann natürlich im Einzelfall immer anders aussehen, aber oft ist es so, dass ein übermäßiger Fokus auf den eigenen Körper dazu führt, dass eben der eigene Körper zum Götzen wird. Da habe ich auch im Schlanke Gedanken-Podcast drüber gesprochen in der Folge. Du willst frei werden, dann hör auf, dich selbst retten zu wollen. Eine christliche Sicht auf Essverhalten. Also wenn das dich interessiert, hör da gerne mal rein. Ich verlinke die Folge im Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel. Zu jeder Podcast-Folge erscheint ja auch ein Beitrag auf Mehr Himmel, wo du das nochmal nachlesen kannst, was ich hier erzählt habe. Manchmal in etwas anderen, ja, eine andere Version, aber im Grunde genommen steht da alles Wichtige drin. Also ich will damit nicht sagen, dass Christen keine Probleme haben. Das wäre totaler Quatsch. Natürlich haben Christen auch Probleme. Der Unterschied ist nur, wenn sie ihre Probleme an Gott geben, dann zeigt Gott ihnen einen Weg und er schenkt ihnen Frieden und Trost. Und Paulus ist dafür ein gutes Beispiel, weil Paulus saß ja ständig im Gefängnis. In jeder Stadt, in die er kam, saß er im Gefängnis fast. Aber er hat dort sich nicht beklagt und sich beschwert und so weiter, sondern Folgendes getan. Und ich lese aus der Apostelgeschichte die berühmte Episode. Noch kurz zum Hintergrund. Paulus hatte da kurz zuvor einer Magd ihren Wahrsagegeist, den sie hatte, ausgetrieben. Und dadurch haben ihre Besitzer ziemlich viel Geld verloren und sind deswegen böse geworden und haben ihn angeklagt. Ich lese aus Apostelgeschichte 16, 22 bis 25. Da erhob sich das Volk gegen sie, und hier sind Paulus und Silas gemeint, und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie Befehl, sie in sicherem Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Also die haben Loblieder gesungen, obwohl das da, glaube ich, alles andere als gemütlich war in diesem Gefängnis. Und Paulus schreibt dann im Brief an die Philipper, Philipper 4, 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, warum die Beziehung zu Gott keine menschliche Psychologie ist, ist, dass wir Sünder sind und dass wir das Gute nicht aus uns selbst heraus erkennen oder schaffen können. Das Gute oder Ordnung, Liebe, die Früchte des Geistes, wie die Bibel sie nennt, im säkularen Kontext würde man von Tugenden sprechen, die sind eben nicht immanent, also aus dem Menschen herauskommend, sondern transzendent von Gott. Genauer von Gottes Geist, der im Menschen wohnt, wenn er sich bekehrt und sein Leben Jesus gegeben hat. Ich habe ja Philosophie studiert, wie du vielleicht weißt, damals noch auf Magister, das war mein Hauptfach, ich hatte noch zwei Nebenfächer und mein Schwerpunkt war die theoretische Philosophie, aber ich habe auch, weil ich es musste, ich fand das wirklich nicht so interessant, einige Seminare und Vorlesungen zu praktischer Philosophie besucht. Also da geht es um Ethik, Moral und so weiter, was ist richtig, was ist gut und woher wissen wir das? Und da gibt es natürlich sehr viele Theorien, woher diese Konzepte kommen, was gut ist, was schlecht ist, woher man das wissen oder begründen kann. Und ich nenne dir hier mal nur drei große. Also Utilitarismus ist das eine. Das ist gut, was den meisten nützt oder Glück bringt. Konsequentialismus oder Folgenethik, das ist gut, was gute Konsequenzen hat, oder Gesinnungsethik, das ist gut, was gute Absichten hat. Es gibt da noch sehr, sehr viele mehr. Das Problem ist, dass keine dieser Theorien eine letztgültige, widerspruchsfreie Grundlage bietet, sodass sich Philosophen seit Ewigkeiten darum streiten, was gut ist und wie wir das begründen können. Und es wird dann tatsächlich so getan, als wüssten wir eigentlich gar nicht, was gut ist. Diese kulturelle und soziale Prägung, die wir haben, weil es wird ja in der Kultur und in der Gesellschaft, in der wir leben, wird uns ja von klein auf gelehrt, was ist gut, was darf man, was sollen wir nicht machen. Die soll eben abstrahiert werden von dieser kulturellen und sozialen Prägung, um dann zu begründen, wie man gut a priori, also von der Erfahrung unabhängig, verstehen kann. Also so wie man 1 plus 1 gleich 2, das ist a priori Wissen, soll man eben auch begründen, wie, was denn eigentlich gut ist. Also eine Definition von gut und woher das eigentlich kommt. Und schon damals war ich vom Glauben sehr weit entfernt, weil ich war irgendwie links und alternativ und möchte gern intellektuell und so weiter. Da hatte ich mit dem Glauben wirklich gar nichts zu tun. Aber schon damals kam mir das so vor, als würden sich lauter kluge Männer und auch einige Frauen sich das Hirn zermartern, um etwas zu begründen, was man allein mit menschlichen Mitteln überhaupt nicht begründen kann. Und das ist wirklich ein bisschen absurd, weil intuitiv weiß ja jeder, was gut ist. Und wenn man das mal anschaut, wie das wirklich ist in der Welt, dann ist es ja so, dass Menschen sich über Dinge streiten, über richtig und falsch, als gäbe es diesen echten Maßstab. Und ich möchte dir da mal ein Beispiel für geben. Also nehmen wir eine relativ lapidare Situation, Hans. Hans kommt zu spät zu einer Verabredung Und was macht er dann? Er sagt nicht, oh, ist ja alles egal, sondern er rechtfertigt sich und er entschuldigt sich. Und dann seine Freundin Bertha klagt ihn an und sagt, naja, warum lässt du mich warten? Du solltest eigentlich pünktlich sein. Und beide verhalten sich ja so, als gäbe es einen verbindlichen Maßstab für richtiges Verhalten. Und das ist ein objektiver Maßstab, ein Maßstab, der nichts mit bloßer Meinung zu tun hat. Und beide, sowohl Hans als auch Bertha, behandeln die Situation nicht als neutral, sondern als etwas, das richtig oder falsch sein kann. Und da, hier geht es nur um Pünktlichkeit. Das ist ja nichts wirklich super Ernsthaftes. Es geht nicht um Stehlen oder Betrügen oder noch Schlimmeres. Also gut, was gut ist, das ist ein vollkommener Maßstab. Und objektiv Gutes setzt einen vollkommenen Ursprung voraus. Und das kann nur Gott sein. Das kann nichts sein, das aus dem Menschen kommt, weil der Mensch ist unperfekt. Aus etwas Unperfektem kann nichts Perfektes entstehen. Und dementsprechend kann der Mensch das Gute nicht erzeugen, sondern er kann es nur empfangen und widerspiegeln. Und das ist im Grunde genommen wie mit der Wahrheit. Wenn Menschen sagen, das ist ja heutzutage sehr beliebt, ja, jeder hat seine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, dann setzen sie eigentlich den Begriff des Wahren voraus und widersprechen ihm gleichzeitig, weil wahr ist eben genau eine Aussage. Es können aber nicht mehrere Aussagen wahr sein. Oder anders formuliert, wenn jemand sagt, alles ist relativ, dann behauptet er selber etwas absolut Gültiges, nämlich widerspricht gerade diese Aussage, dass alles relativ ist, wenn seine Aussage wahr sein soll. Also wie gesagt, das ist alles sehr theoretisch und Philosophen diskutieren darüber seit Platon im Grunde genommen. Ich finde es aber mittlerweile viel interessanter und auch aufschlussreicher, ganz praktisch ins echte Leben zu schauen. Und nehmen wir dann auch nur mal die Liebe. Und hier meine ich eine besondere Form der Liebe. In der Bibel ist das, wird diese Liebe Agape genannt. Deswegen spricht man im christlichen Kontext ja auch von Agape-Liebe, um zu verdeutlichen, welche Art von Liebe gemeint ist, weil im Griechischen gibt es ganz viele verschiedene Formen von Liebe. Und die Agape-Liebe ist eine göttliche Liebe, eine selbstlose Liebe, die sich hingibt und die den anderen über sich stellt. Und wenn du schon mal einen echten Christen getroffen hast, also nicht einfach jemanden, der nominal gläubig ist und in die Kirche geht, sondern der wirklich neugeboren ist in Jesus, dann hast du vielleicht festgestellt, dass diese Person anders ist als andere Menschen, die du kennst. Ich habe das ja schon mal über meinen Mann erzählt, dass ich da das erste Mal jemanden getroffen habe, der anders war als alle anderen Menschen, der wirklich selbstlos war und aufrecht an meinem Wohl interessiert. Und vorher, ja, ich kannte eben niemanden, der wirklich wiedergeboren war, deswegen hat mich das fasziniert. Und Christen würden sagen, ja, sie sind deswegen anders, weil Gottes Liebe in ihnen wirkt. Es gibt da dieses Lied über den Heiligen Geist, They will know us by our love, ist da eine Zeile. Und das ist genau so. Also in uns wirkt Gottes Liebe, deswegen sind wir anders, deswegen lieben wir hoffentlich mehr als andere Menschen, weil das ist eben Gott, der durch uns wirkt. Und Nichtgläubige würden jetzt wiederum sagen, ja, das bildest du dir ja nur ein, das ist nur deswegen, weil du dir eingeschärft hast, dass das so ist. Deswegen handelst du dann auch so oder verhältst dich so. Und ich lese da mal einen Text, auch von Paulus aus dem 1. Korinther 13, 4 bis 8, den du sicher schon mal gehört hast. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Ja, also wenn du nicht gläubig bist und du denkst, dass Christen sich Gottes Liebe nur einreden, also dass sie liebend sind im Gottes Sinne von Agape-Liebe, dann versuch doch mal so zu sein, wie dieser Text über die Liebe sagt. Einfach indem du dir einredest, dass du so bist. Und dann schau mal, ob das klappt. Ich sehe, ich habe schon eine halbe Stunde aufgenommen. Ich splitte diese Folge in zwei, damit man das besser an einem Stück hören kann und die Folgen nicht so lang sind. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne weiter, gib eine gute Bewertung und spende auch gerne, um mich zu unterstützen in meiner Arbeit. Du findest alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten entweder auf mein belgisches Konto oder über PayPal in den Shownotes und auf www.mehr-himmel.de. Ich füge noch ein Lied an das Ende dieser Folge, wie ich das jetzt immer machen möchte. Und ich hoffe, das gefällt dir und ich wünsche dir alles Gute. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redet, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Herz oder eine lärmende Pauk. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäß und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkt und wenn ich mein Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nicht. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. So sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Da die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht, ein Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrissen. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Oder das Schienkind, Brotzeit, die wie ein Kind, biete ich her, was hinter mir war.